Das ist der Medizintalk am Donnerstagabend. Ich bin Christoph Grabner. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das uns irgendwie auch alle angeht. Zumindest ist bis jetzt noch kein Mittel gegen das Älterwerden erfunden worden. Es geht deshalb um das Thema Altersmedizin. Wir kennen das wohl alle. Mit 20 glauben wir, dass wir die Welt einreißen können. Mit 30 gehen wir das Ganze schon ein bisschen gemütlicher an. Mit 40 gibt's die ersten Zipperlein, mit 50 kommen noch ein paar dazu und mit 60 will sich so mancher gar nicht mehr von der Couch erheben, weil's im Rücken zwickt. Und da kommen dann meine heutigen Gäste ins Spiel. Das sind der Chefarzt der Inneren Abteilung und der Akutgeriatrie in Ruhpolding, Dr. Herbert Bruckmeier, die leitende Ärztin der geriatrischen Reha in Trostberg und der Akutgeriatrie in Ruhpolding, Dr. Marianne Gerusel-Bleck, und der Chefarzt der Unfallchirurgie am Klinikum Traunstein, Professor Dr. Rupert Kettal. Wir beginnen mit Dr. Herbert Bruckmeier. Das Thema heute lautet Altersmedizin. Ich habe es gesagt, das ist zunächst mal ein recht breiter Begriff. Was versteht man darunter genau?
Unter Altersmedizin versteht man eine Medizin, die sich auf die besonderen Gegebenheiten älterer Menschen anpasst.
Was heißt das denn? Was sind das denn für besondere Gegebenheiten älterer Menschen?
Im Laufe des Lebens verändert sich die Funktion der Organe. Die werden etwas schlechter bei jedem von uns, auch denen, denen es gut geht. Da verändert sich die Zusammensetzung des Körpers bezüglich Wasser, Fett und Muskeln. Und damit verändern sich auch die Wirkung von Medikamenten und die Empfindlichkeit auf Medikamente.
Was passiert da konkret im Körper? Sie haben schon gesagt, da passiert einiges mit den Organen, aber wie äußert sich das dann?
Naja, jeder von uns kennt es, dass man im Laufe seines Lebens immer längere Arme braucht, weil die Augen nicht mehr ganz so funktionieren wie früher. Und so ähnlich kann man es auch mit den inneren Organen sehen. Nicht, dass sie unbedingt ganz schlecht werden, aber sie funktionieren nicht mehr so optimal wie in der Jugend, teilweise etwas langsamer, teilweise auch ganz anders, sodass die Medikamente verschieden ausgeschieden und verschieden verarbeitet werden.
Was heißt das denn jetzt für Sie als Mediziner? Wie muss man darauf reagieren?
Für mich als Mediziner heißt es, dass die Medikamente ganz anders zusammengestellt werden müssen, anders dosiert werden müssen und auf den Patienten angepasst werden müssen. Die Schwierigkeit dabei liegt darin, dass es fast keine Studien mit deutlich älteren Menschen über 75 Jahren gibt. Wie in der Kinderheilkunde basiert hier alles auf Versuch und Irrtum, sodass man Erfahrung braucht, um das auf den einzelnen Patienten abzustimmen.
Was unterscheidet die Altersmedizin mit der Medizin von jungen Menschen? Ist das auch ein Punkt, wie Sie gerade gesprochen haben, dass man vielleicht auch bei jungen Menschen vermutlich mehr Erfahrungswerte hat?
Also die hauptsächlichen Studien werden bei jungen erwachsenen Männern gemacht, weil die am gesündesten sind. Da sieht man am ehesten, wie ein Medikament funktioniert. Und dann sind die hauptuntersuchten Patienten so bis 70 Jahre alt. Alles, was über 70, 75 geht, wird kaum mehr untersucht, weil diese Menschen natürlich auch schon viele Veränderungen haben und man so die Wirkung eines einzelnen Medikamentes oft nicht erkennt.
Sie haben jetzt immer die Medikamente angesprochen. Ich kann mir vorstellen, es ist ja die Medizin nicht nur auf die Verabreichung von Medikamenten beschränkt, oder?
Nein, ein weiteres Problem in der Altersmedizin ist, dass ein älterer Mensch etwas länger braucht, sich zu regenerieren. Die Leistungsfähigkeit eines älteren Menschen ist nicht so sehr eingeschränkt, wenn er trainiert bleibt, aber seine Regenerationsfähigkeit, man braucht länger. So wie wir alle sagen, früher haben wir die Nacht durchgesoffen und am nächsten Tag sind wir losgegangen und heute wollen wir lieber etwas früher ins Bett gehen, damit wir am nächsten Morgen wieder fit sind.
Wenn Sie von einer längeren Regenerationszeit sprechen, wie muss man das in der Praxis sehen? Wenn jemand eine Verletzung hat, dann dauert es einfach länger.
Sehr richtig. Wenn jemand eine Verletzung hat, dauert es etwas länger. Dann haben viele ältere Menschen ja auch schon Gelenke, die nicht mehr ganz funktionieren. Das heißt, wenn die nicht bewegt werden, rosten die sozusagen ein. Das heißt, es kommen zu den akuten Schäden noch die chronischen Störungen dazu, die sich dann verschlimmern, wenn man nicht mehr bewegt wird, wenn man nicht mehr im alltäglichen Leben funktioniert.
Jetzt ist es ja so, man hört immer wieder vom demografischen Wandel, die Menschen werden immer älter, sie werden auch gesund immer älter. Welche Auswirkungen hat das auf die Medizin?
Das hat auf die Medizin die Auswirkung, dass wir sehr fitte, gesunde, ältere Menschen sehen, deren Organe aber insgesamt schon etwas eingeschränkt sind. Wenn jetzt ein Teil dieser Organe geschädigt wird, ist die Auswirkung auf die übrigen Organe deutlich stärker, weil diese auch schon nicht mehr voll kompensieren können. Das heißt, wenn Sie heute, weil es Ihnen schlecht geht, zu wenig trinken, wird die Niere eines jungen Menschen sagen, naja, kriege ich halt weniger ab. Die Niere eines alten Menschen stellt dann unter Umständen schon die Funktion ein. Und so kann durch eine Kleinigkeit plötzlich eine große Katastrophe ausgelöst werden bei einem Patienten, wo man vorher gesagt hat, der war noch ganz fit, der ist gestern noch rumgelaufen.
Ich kann mir vorstellen, die Altersmedizin hat vor 30, 40 Jahren noch eine ganz andere Bedeutung gehabt auch als heute, oder?
Selbstverständlich, erstens durch die Zahl der Patienten, die betroffen sind. Zweitens war man damals, wenn man alt war, auch damit zufrieden, schlecht beieinander zu sein und war es nicht anders gewöhnt. Heute erwarten auch die Patienten, dass sie wieder auf den Stand vor ihrer Erkrankung kommen. Und das ist das Besondere an der Altersmedizin, weil es länger dauert und einen höheren Aufwand erfordert.
Gerade hier bei der Kliniken Südostbayern AG hat man ja auch auf diese Entwicklung reagiert. In den vergangenen Jahren sind da einige Maßnahmen getroffen worden. Was sind das für welche?
Also speziell jetzt in meinem Bereich wurde eine sogenannte Akutgeriatrie eingerichtet. Das legt darauf Wert, dass ein Patient, der eine akute Erkrankung hat und sich nicht mehr so bewegen kann, wie er sollte, dass auch neben der akuten Erkrankung die Begleitschäden mittherapiert werden, die Beweglichkeit erhalten wird, sodass der Patient hinterher wieder eigenständig leben kann oder zumindest in einen Zustand kommt, wo er mit einer anschließenden Rehabilitationsbehandlung wieder alleine zu Hause oder mit Hilfe leben kann.
Wenn Sie von einer Akuterkrankung sprechen, was ist damit gemeint?
Akuterkrankung am einfachsten sieht man es an Lungenentzündung. Wenn man eine Lungenentzündung hat, ist man schwer krank. Beim jungen Menschen hat man 10 Tage seine Lungenentzündung und dann wird man wieder losgeschickt und dann geht es schon irgendwie. Beim älteren Menschen muss man bereits in diesen ersten 10 Tagen neben der reinen Therapie der Lungenentzündung auch noch die Beweglichkeit erhalten, schauen, dass der nicht den Mut verliert und ihn insgesamt mehr unterstützen.
Was heißt es denn jetzt für Sie auch in der Akutgeriatrie, wenn Sie sagen, den muss man in allen Belangen unterstützen, auch mal Mut zusprechen, dass es wieder wird? Wie geht ihr da vor?
Das heißt eben, dass in der Akutgeriatrie nicht allein der Mediziner tätig ist, sondern dass man als Team tätig ist mit Ergotherapie, Physiotherapie, die Schwestern eine andere Art der Pflege machen und auch teilweise psychotherapeutische Betreuung für die Patienten und neurologische Betreuung notwendig ist. Und das alles gleichzeitig.
Wie schwierig ist das denn?
Relativ schwierig, macht einen sehr großen Aufwand, weil man sich untereinander abstimmen muss, dass man miteinander und nicht gegeneinander arbeitet. Funktioniert also nur, wenn das Team insgesamt sich wechselseitig als gleichwertig betrachtet und ineinander integriert.
Wie sieht da die Ausbildung aus? Sie haben gesagt, das sind natürlich speziell ausgebildete Kräfte. Was muss man da machen oder was macht man, damit man dann zu Ihnen kommt?
Also bei den Ergotherapeuten und den Physiotherapeuten ist es die Leute wieder in Bewegung bringen und das Üben Bestandteil der Ausbildung. Bei den Schwestern erhalten die eine extra Schulung als geriatrische Schwestern, dass sie diese sogenannte aktivierende Pflege immer einsetzen können. Und im ärztlichen Bereich ist halt die Zusatzbezeichnung Geriater auch nochmal eine spezielle Ausbildung.
Diese Zusatzausbildung als Arzt, was macht man da, beziehungsweise wie hat das bei Ihnen zum Beispiel ausgeschaut?
Nun, bei mir, ich bin noch relativ alt, bei mir ging das praktisch im Rahmen der normalen ärztlichen Tätigkeit durch viel alte Leute behandeln und dann das nachweisen können. Heute ist es so, dass es 18 Monate Weiterbildung an geriatrischen Einrichtungen sind. Und zwar sowohl an einer Akutgeriatrie, damit man das Akute lernt, als auch an einer Rehabilitationsklinik, damit man dann lernt, wie man die Leute wieder auf den Stand von vorher bringen kann.
Nehmen wir jetzt mal das Beispiel bei Ihnen in der Akutgeriatrie in Ruhpolding. Welche Voraussetzungen muss man denn mitbringen, um bei Ihnen überhaupt behandelt zu werden? Gibt es da irgendwelche Einschränkungen oder wie muss man sich das vorstellen?
Da gibt es Einschränkungen. Das jetzt zu erklären, würde viel zu weit führen, weil die Kassen da ein kompliziertes Regelwerk aufgestellt haben, das uns oft auch hindert, Patienten zu behandeln, die wir gerne behandeln würden und die profitieren würden. Aber da gibt es ganz genaue Vorschriften von den Kassen, welcher Patient das bekommen darf und welcher Patient nicht.
Sie haben vorhin schon kurz mal das Ziel der Akutgeriatrie angesprochen. Wie muss man sich das vorstellen, wenn jemand zu Ihnen kommt? Mit welchen Vorgaben oder mit welchen Voraussetzungen geht man dann an die Arbeit mit ihm?
Also ein Patient, der zu uns kommt, hat erstens eine akute Erkrankung, die ihn so schlecht macht, dass es ohne Krankenhaus nicht geht. Das heißt, im Vordergrund und Beginn der Behandlung wird die akute Erkrankung stehen, sodass man die so weit bessert, dass der Patient zunehmend mehr bewegt werden kann, mobilisiert werden kann, wie man so schön sagt, zunehmend besser wird. Gegen Ende der Behandlung tritt die Medizin dann mehr in den Hintergrund und die begleitenden Therapien in den Vordergrund als das Wichtigere, wobei der Patient, solange er im Krankenhaus ist, immer auch auf die medizinische Betreuung angewiesen ist. Das ist Voraussetzung, dass die Kassen das genehmigen.
Und was passiert, wenn jetzt bei Ihnen in Ruhpolding gesagt wird, wir sind fertig? Wie geht es dann mit dem Patienten weiter?
Das hängt jetzt ganz davon ab, welchen Status oder welchen Zustand der Patient vorher hatte und dann erreicht hat. Wir bemühen uns, die Patienten in einen Stand zu bringen, dass sie zu Hause weiterleben können. Wenn das nicht gelingt, sie dann in einen Zustand zu bringen, in dem hinterher eine geriatrische Rehabilitation es ermöglicht, dass der Patient dann wieder fit wird. Man muss auch sagen, einige der älteren Patienten bleiben auf einem relativ niedrigen Niveau, zumindest aber so, dass sie dann schmerz- und beschwerdefrei oder weitgehend beschwerdefrei sind.
Sie haben jetzt schon die geriatrische Reha auch angesprochen. In Trostberg gibt es eine geriatrische Reha, ich glaube in Berchtesgaden auch, wenn man nicht alles täuscht. Was ist denn so der Unterschied zwischen der Akut-Reha und der geriatrischen Reha, beziehungsweise der dritte Punkt in der Altersmedizin ist ja auch noch die Alterstraumatologie.
Also der Unterschied zwischen der Akut-Geriatrie und der geriatrischen Reha ist der, dass jemand in der Akut-Geriatrie schwer krank ist und in der geriatrischen Reha so ist, dass er sich wieder erholen kann in der Rekonvaleszenz, wie man so schön sagt, dass er also dabei ist, sich zu erholen. In der Akutgeriatrie ist die medizinische Behandlung noch der Hauptschwerpunkt. In der geriatrischen Rehabilitation ist die Rehabilitation, also die physikalischen, die ergonomischen Therapien der Vordergrund. Und die Alterstraumatologie unterscheidet sich im Prinzip von dem Ganzen nicht so übermäßig, nur dass da eben die Erkrankung durch einen Unfall, durch ein Trauma entstanden ist. Also meistens Frakturen wie zum Beispiel Schenkelhalsfraktur, Oberarmfraktur.
Über die geriatrische Reha und die Alterstraumatologie werden wir dann natürlich noch ausführlich sprechen. Generell ist es ja so, dass das Alter bzw. das Altwerden ja eine sehr schwammige Geschichte ist. Die einen fühlen sich mit 30 alt, die anderen fühlen sich mit 80 noch topfit. Kann man Alter irgendwo auch festlegen in Zahlen oder ist das für Sie eigentlich gar nicht möglich?
Also letztlich ist Alter nicht in Zahlen festzulegen. In die Akutgeriatrie ist aber Voraussetzung von den Kassen, dass man mindestens 65 mit vielen Begleiterkrankungen ist, sonst ab 70 aber auch mit Begleiterkrankungen. Das ist eine Regel, die die Kasse festgelegt hat. Sie haben recht, heute gibt es ältere Menschen, die sind fitter als ein 30-Jähriger und 30-Jährige sind schlechter benannt als die Älteren.
Was kann denn jeder Einzelne auch so ein bisschen machen, um diesen Alterungsprozess so ein bisschen zu verlangsamen? Ich kann mir vorstellen, da gibt es durchaus die ein oder andere Möglichkeit, denke ich mir mal.
Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, aber das würde man, wie heißt es heute schon schön, mit einem Lifestyle-Modifying machen. Das heißt, einfach gesund leben und aktiv bleiben, vor allen Dingen auch körperlich und geistig aktiv bleiben. Alle anderen Dinge, die so angepriesen werden mit Medikamenten schlucken und so weiter, da hat noch keines nachgewiesen, dass es irgendeinen Effekt hat. Das Einzige, was wirklich Effekt hat, ist aktiv leben, körperlich aktiv leben und ein bisschen aufs Gewicht achten, so ungern wir das alle hören.
Das hört der ein oder andere sicherlich tatsächlich ungern. Trotzdem macht es natürlich Sinn, zumindest ansatzweise gesund zu leben, damit man das Leben auch im Alter noch genießen kann. Ich bedanke mich zunächst mal bei Dr. Herbert Bruckmeier. Er ist der Chefarzt der Inneren Abteilung und der Akutgeriatrie in Ruhpolding. Von der Akutgeriatrie geht's gleich weiter in die geriatrische Reha. Die wird innerhalb der Kliniken Südostbayern AG in Trostberg und Berchtesgaden angeboten. Die leitende Ärztin der geriatrischen Reha in Trostberg ist Dr. Marianne Gerusel-Bleck. Sie ist außerdem die leitende Ärztin in der Akutgeriatrie in Ruhpolding. Sie ist jetzt bei mir. Frau Dr. Gerusel-Bleck, jetzt haben wir ja schon mehrfach den Ausdruck geriatrischer Patient gehört. Was versteht man darunter genau?
Ein geriatrischer Patient ist definiert mit einem Alter über 65 Jahren. Mittlerweile erreichen die Patienten ein deutlich höheres Alter, sodass wir von den Oldest Old sprechen. Das sind die über 80-Jährigen, mit denen wir zunehmend auch konfrontiert sind in der Geriatrie. Auf die Frage zurückzukommen, das Alter plus eine Multimorbidität. Das heißt, der Patient hat zum Beispiel internistische Erkrankungen wie einen Bluthochdruck, einen Hypertonus, einen Diabetes. Häufig sind es auch geriatrische Syndrome, die mit dabei sind. Das sind Stürze, das ist der Schwindel.
Heißt also, wenn ein geriatrischer Patient kommt, dann muss man meistens nicht nur eine Krankheit oder eine Verletzung behandeln, sondern da geht es dann gleich mal über mehrere Bereiche, oder?
Da geht es über mehrere Bereiche. Das ist internistisch, das kann zum Teil auch neurologisch sein. Da gilt es, im interdisziplinären Team eng zusammenzuarbeiten und die Informationen, so wie der Herr Bruckmeier schon angedeutet hat, die verschiedenen Professionen zusammenzuführen, eng zusammenzuarbeiten.
Sie sind ja die leitende Ärztin in der Akutgeriatrie in Ruhpolding und der geriatrischen Reha in Trostberg, also praktisch zwei Aufgaben in einem. Was ist denn also Ihre Aufgabe?
Meine Aufgabe ist es, eine Versorgungskette zu bilden. Da kommt auch noch Traunstein mit dazu. Wir sind dabei, in Traunstein einen Konsildienst aufzubauen. Das heißt, dass Kollegen aus Traunstein, zum Beispiel die Unfallchirurgen, die Neurologen, die Bauchchirurgen, um Unterstützung bitten, dass wir mit gemeinsam entscheiden, wie der Patient weiter zu behandeln sein kann. Wir können anbieten, dass die Patienten aus Traunstein nach Ruhpolding akquiriert werden in die Akutgeriatrie und dort, wenn es geht, 16 Tage früh rehabilitativ wieder fit gemacht werden, so weit fit, dass sie dann in der Rehabilitation profitieren und dann einen Status ante erreichen. Status ante heißt ein Zustand so, wie er vor der akuten Erkrankung war.
Wie wahrscheinlich ist es denn, der Herr Dr. Bruckmeier hat schon gesagt, dass es nicht immer funktioniert, wie wahrscheinlich ist es denn, dass eben dieser Status wie vor der Erkrankung wieder erreicht wird?
Da kann man leider keine genauen Aussagen zu treffen. Es hängt auch von der Umgebung mit an, es hängt von der familiären Situation ab und es hängt auch von der körperlichen Verfassung des Patienten ab.
Im Bereich der Altersmedizin wird ja auch immer wieder der Begriff der aktivierend-therapeutischen Pflege verwendet. Was ist darunter genau zu verstehen?
Die aktivierend-therapeutische Pflege ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, dass die Patienten durch die Pflegekräfte ermuntert werden, unterstützt werden, sich selbstständig zu waschen, die Zähne zu putzen, sich wieder anzuziehen, einen Transfer aus dem Bett selbstständig durchzuführen. Das ist manchmal schwierig, auch mit den Angehörigen. Es gilt zum Teil die Meinung, die Schwester wäscht dich. Aber bei uns, wir haben das Prinzip aktivieren therapeutisch, um halt eine Selbsthilfefähigkeit, Selbstständigkeit wieder zu erreichen.
Sie haben schon gesagt, das ist nicht immer ganz einfach. Wie reagieren die Patienten darauf, wenn jetzt die Schwester kommt? Versuchen sie es doch selber, dass sie sich waschen? Versuchen sie es doch selber, dass sie sich anziehen? Sind die da aufgeschlossen oder liegt es dann doch wieder eher an den Angehörigen?
Das ist ganz unterschiedlich. Viele sind aufgeschlossen, wenn man ihnen erklärt, dass damit die Möglichkeit, dass sie wieder nach Hause entlassen werden können, steigt. Und das ist natürlich auch ein Zugpferd. Viele Patienten möchten wieder nach Hause, sie möchten wieder in ihre vier Wände, in die häusliche Umgebung. Und damit kann man sie dann auch ködern.
Was sind denn da so die typischen Problemfelder in der Geriatrie?
Typische Problemfelder in der Geriatrie sind zum Beispiel die Immobilität, das, was auch der Herr Bruckmeier schon erwähnt hat, die Arthrosen im Knie, in der Hüfte. Ein häufiges Problem ist auch die Inkontinenz, zum Beispiel die Stuhlinkontinenz. Das sind tabuisierte Themen, die aber die Lebensqualität deutlich beeinträchtigen. Das gilt es, sich dann vorsichtig an den Patienten heranzutasten und das zu besprechen. Weitere Probleme sind zum Beispiel der Schwindel mit auch einer deutlich erhöhten Sturzgefahr.
Die Altersmedizin, das ist heute das Thema im Medizintalk auf der Bayernwelle. Dankeschön erst einmal Dr. Marianne Gerusel-Bleck. In der kommenden halben Stunde geht es natürlich weiter und dann sprechen wir mal über das Thema Operationen bei älteren Menschen. Da gibt es ja einiges zu beachten. Nicht ganz einfach ist diese Thematik. Warum das so ist, das hören wir in Kürze. Es ist Donnerstagabend und wie sich das gehört, ist mal wieder Zeit für den Medizintalk. Ich bin Christoph Grabner, freut mich, dass Sie mit dabei sind. Es gibt immer mehr alte Menschen und der Mensch wird immer älter. Zwei Fakten, die als demografischer Wandel mittlerweile jedem ein Begriff sind. Und alte Menschen, das steht fest, bedürfen besonders häufig ärztlicher Hilfe. So sehen sich bereits heute alle Gebiete der Medizin mit einer zunehmenden Zahl alter und sehr alter Patienten konfrontiert. Doch welcher Arzt ist auf die Behandlung sehr alter Menschen spezialisiert? Schließlich hat auch der Hochbetagte den Anspruch und das Recht, von Spezialisten behandelt zu werden. Meine Gäste heute haben sich genau das zur Aufgabe gemacht, die Behandlung älterer Patienten. Das Thema der heutigen Sendung lautet, wenn im Alter die Kräfte schwinden, die Altersmedizin bei den heimischen Kliniken. Meine Gäste sind der Chefarzt der Inneren Abteilung und der Akutgeriatrie in Ruhpolding, Dr. Herbert Bruckmeier, die leitende Ärztin der geriatrischen Reha in Trostberg und der Akutgeriatrie in Ruhpolding, Dr. Marianne Gerusel-Bleck und der Chefarzt der Unfallchirurgie am Klinikum Traunstein, Professor Dr. Rupert Ketterl. Frau Dr. Gerusel-Bleck, bei der Recherche zu dieser Sendung ist mir auch der Begriff die fünf Dimensionen der Gesundheit untergekommen. Was versteht man darunter denn?
Das ist die physische, das ist die psychische Gesundheit. Was wir häufig vergessen, ist auch die ökonomische Situation. Wir bieten den Patienten eine Versorgung an und müssen unbedingt daran denken, auch die finanzielle Situation mit in Betracht zu ziehen. Und das ist die seelische Gesundheit. Wir haben bei uns Gott sei Dank in Ruppolding die Situation, dass die Ordensschwestern vor Ort Besuche bei den Patienten auch durchführen. Eine sehr, sehr wichtige Sache.
Ganz kurz noch zu Ihnen persönlich. Ich kann mir vorstellen, es ist ja auch nicht immer ganz einfach, mit alten Menschen zu arbeiten. Was war für Sie der Grund, dass Sie gesagt haben, Sie wollen in die Altersmedizin gehen?
In der Altersmedizin, entweder man hat einen Zugang zu den betagten Menschen oder man hat keinen Zugang. Und in meiner Zeit, unter anderem auch als Krankenschwester und dann während des Medizinstudiums und als Ärztin in der praktischen Ausbildung im PJ, habe ich gemerkt, dass die alten Menschen mir sehr, sehr am Herzen liegen. Das ist einfach meins.
Sprechen wir mal ganz kurz noch über die Alterstraumatologie. Wir haben es vorhin schon gehört, diesen Begriff. Wo werden die Patienten aktuell behandelt?
Sie werden in der Unfallchirurgie in Traunstein operiert und werden dann dort auch von den Wunden her versorgt. Und wenn die Unfallchirurgen sagen, dass die Wunde stabil ist, dann bitten Sie uns Geriater um ein Konsil und mit der Frage nach einer Übernahme zum Beispiel in die Akutgeriatrie Ruppolding.
Wenn man von der Alterstraumatologie spricht, was sind denn da so die typischen Verletzungen?
Typische Verletzungen sind zum Beispiel die Oberarmfraktur, das ist die Unterarmfraktur, das sind Wirbelsäulenbrüche, das sind Schenkelhalsbrüche, das sind die klassischen Frakturen im Alter.
Und warum brechen bei alten Menschen Knochen leichter?
Die Knochenstruktur verändert sich im Laufe des Lebens. Der Knochen wird brüchiger, der Knochen wird poröser. Und ich finde, die Chirurgen, die alte Patienten operieren, das sind Künstler, weil das sind keine Brüche, wie sie klassisch im Lehrbuch stehen. Da bedarf es viel Kreativität zum Teil.
Spielen auch noch andere Faktoren außer brüchige Knochen eine Rolle für solche Verletzungen?
Spielen die Medikamente eine Rolle? Es gibt Medikamente, die Stürze mit unterstützen. Dazu zählen zum Beispiel schwindelauslösende Medikamente. Das sind Schlafmittel, das sind Benzodiazepine, das können Neuroleptika sein, die bei Verhaltensauffälligkeiten gegeben werden. Das können wassertreibende Medikamente sein, sogenannte Diuretika.
Ältere Menschen brechen sich also leichter die Knochen. Das haben wir jetzt gehört. Dankeschön. Das war die leitende Ärztin der geriatrischen Reha in Trostberg und der Akutgeriatrie in Ruhpolding, Dr. Marianne Gerusel-Bleck. Sie hat auch gesagt, die Ärzte, die ältere Menschen operieren, sind Künstler. Dann ist jetzt also einer dieser Künstler bei mir. Es handelt sich um Professor Dr. Rupert Ketterl. Er ist der Chefarzt der Unfallchirurgie am Klinikum Traunstein. Gerade mit der Behandlung von älteren Patienten hat er sich in den vergangenen Jahren ganz genau auseinandergesetzt. Herr Dr. Ketterl, ich habe im Vorfeld dieser Sendung gelesen, der Sturz im Alter wird in der Geriatrie als gesondertes medizinisches Problem betont, weil ungefähr ein Drittel der Menschen über 65 Jahre mindestens einmal pro Jahr stürzt. Bei den über 80-Jährigen sind es etwa die Hälfte, Tendenz steigend. Woran liegt das denn?
Ja, das hängt einmal damit zusammen, also dass Herz-Kreislauf-Probleme hier häufiger anzutreffen sind. Dann ist auch die Reaktionsgeschwindigkeit in der Regel etwas reduzierter. Also ein einfacher Stolpern schon über eine Teppichkante kann da schon einen Sturz auslösen. Und wenn man nicht gegenreagiert, dann geht es halt an das Hüftgelenk und gibt dann die typischen Brüche, die man beim älteren Patienten sieht.
Heißt also, beim älteren Patienten kommen durch leichte Stürze öfter auch mal Knochenbrüche raus?
Ja, wir haben ja in der Unfallchirurgie immer so zwei eigentlich typische Vertreter. Einmal der junge Patient, der ein Hochrasanztrauma hat und sich einen Knochen bricht, manchmal auch sehr komplex bricht, also ganz wüste Trümmerbrüche, die ja entstehen können. Aber durch die hohe Energie beim alten Patienten kann auch so ein Bruch, also in mehreren Teile kann ein Knochen zerbrechen, auch bei wenig Energie. Also es wäre das sogenannte Niedrigtrauma, Niedrigenergietrauma.
Was ist denn so generell der Unterschied, wenn man jetzt den Knochen eines jungen Patienten behandelt und wenn man den Knochen eines älteren Patienten behandelt?
Ja gut, Knochen heilen sowohl beim jungen als auch beim alten Menschen. Die Knochenheilung ist beim alten Menschen etwas verzögerter, deswegen dauert es manchmal etwas länger. Aber was ganz wesentlich der Unterschied ist, ist die Verankerungsmöglichkeit von Implantaten. Also wenn wir jetzt hier einen Nagel einsetzen oder eine Platte einsetzen, Schrauben, die müssen ja einen gewissen Halt haben. Und daher ist es so, dass wir in der Alterstraumatologie ganz speziell entwickelte Implantate haben, also Platten und Schraubensysteme, die in verschiedenen Richtungen letztendlich fixiert sind dazu. Da haben wir selber in Traunstein eine entwickelt für den Oberarm. Das ist ein spezielles Implantat, das halt hier eine Verankerungsmöglichkeit in den schlechten Knochen möglich macht. Und diese Verankerungsmöglichkeit bietet ihm dann auch die Möglichkeit später oder schnell wieder Bewegungen durchzuführen. Und man muss also nicht jetzt darauf warten, bis der Knochen schon am Heilen ist, bis man die Bewegung wieder durchführen kann, sondern man muss möglichst schnell diese Belastungssituation und Bewegungssituation wieder erreichen.
Das heißt also, da spielt durchaus die Technik auch eine immer größere Rolle. Kann man vorstellen, gerade im technischen Bereich sind in den vergangenen Jahren viele Neuerungen herausgekommen und werden vermutlich auch noch viele Neuerungen herauskommen, oder?
Ja, das ist zum Teil eben, dass man ganz spezielle Implantate zur Verfügung hat für einen alten Menschen, etwas speziellere wie für einen jungen. Und dann auch die Technik, die spielt da eine Rolle. Also beim betagten Patienten werden oft auch Schrauben im Knochen mit Knochenzement noch verstärkt, was man beim jungen Patienten nicht macht. Oder man muss die Operationstechnik so wählen, dass man also eine Möglichkeit bietet, dass der betagte Patient möglichst am Tag der Operation oder vielleicht am Tag danach schon wieder aus dem Bett raus kann. Und auch, wenn es notwendig ist, auch draufsteigt. Ist auch schwierig, dass der betagte Patient letztendlich lernt, so neue Bewegungsmuster einzustudieren. Also wenn ich sage, also er darf nur einen Teil seines Gewichtes auf das Bein belasten, dann ist es für einen alten Patienten sehr schwierig, das durchzuführen. Beim Jungen hofft man, dass er das wieder lernen kann dazu und es funktioniert auch. Aber beim alten Patienten wird es etwas schwieriger. Deswegen müssen wir auch schauen, dass wir bei der Versorgung immer so eine Versorgung schaffen, die also die Möglichkeit bietet, auch eine Vollbelastung durchzuführen.
Gibt es da bei den Operationsmethoden auch Unterschiede? Ich kann mir vorstellen, ein alter Mensch ist durchaus weniger belastbar als vielleicht ein junger, oder?
Ja, grundsätzlich muss man sagen, also dass man also auch ganz speziell beim betagten Patienten eine schnelle Versorgung durchführt. Also nicht jetzt irgendwie wartet, bis es irgendwann ja, passt in OP-Programm oder was ich gerade zu tun habe, so, sondern möglichst schnell eine Versorgung durchzuführen. Das ist ja ein Qualitätsmerkmal, das wir haben, dass wir so zum Beispiel die hüftgelenksnahen Frakturen innerhalb von 24 Stunden versorgen. Und gut, es gibt immer wieder mal Fälle, da geht es nicht. Das sind manchmal Begleiterkrankungen, die es gar nicht zulassen, dass man so schnell die Operation durchführt. Das nenne ich ja nur mal Patienten, die mit Blutverdünner behandelt sind, die kann man nicht sofort operieren, weil sonst würden die halt jetzt nicht durch eine hohe Blutungsneigung halt einen sehr hohen Blutverlust haben. Aber sonst ist die Tendenz so da, dass man möglichst frühzeitig die Versorgung durchführt, weil wenn der betagte Patient zunächst mal 2-3 Tage liegen muss, bevor er versorgt wird, dann hat er schon eigentlich sehr viel verloren. Und man sieht es auch im Endeffekt auch am Ergebnis, am Langzeitergebnis, wenn man da mehrere vergleicht. Also die sofort versorgt werden können und versorgt werden, haben immer bessere Ergebnisse als diejenigen, die halt länger auf eine Versorgung warten müssten.
Stichwort Mobilität. Sie haben es vorhin schon gesagt, man schaut da natürlich darauf, dass sich ein Patient möglichst schnell wieder bewegen kann. Wie wichtig ist es auch, dass er jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Tag nach der OP gleich wieder auf den Beinen steht, aber doch relativ schnell?
Ja, grundsätzlich ist es zunächst mal wichtig, dass die Gelenke auch wieder benutzt werden. Dann ist es auch für die Psyche wichtig. Also der Patient, der aus dem Bett kommt, weiß, es geht wieder vorwärts. Ich habe jetzt zwar meinen Unfall gehabt, aber ich komme wieder ins Leben hinein. Und beim alten Patienten ist es halt manchmal ein bisschen schwierig oder langwieriger, dieses Ziel dann zu erreichen. Aber mit dem Druck letztendlich sofort wieder aus dem Bett rauszukommen, kommen auch wieder näher an die Aktivität des alltäglichen Lebens dran.
Jetzt ist es ja so, beim jungen Menschen ist es also ein gebrochener Knochen meist kein großes Problem. Das ist zwar ärgerlich, man muss auch gewisse Einschränkungen in Kauf nehmen. Wie ist es beim alten Menschen? Ich kann mir vorstellen, das hat ja dann doch oft große Auswirkungen auf das weitere Leben, oder?
Das ist richtig. Also wenn ich ja zurückdenke, wenn man so 100 Jahre zurückdenkt, ist eine hüftgelenksnahe Fraktur war manchmal das Todesurteil. Also oder hat eine sehr hohe Sterblichkeit. Einerseits durch die Operationstechnik, die man hat, durch die Implantate, die man hat, aber vor allem durch die Narkosemöglichkeiten, die da sind, auch die Nachbehandlungsmöglichkeiten, ist es nicht mehr in der hohen Anzahl letztendlich das Ende vom Leben. Und daher muss man also nicht sagen, gut, es muss jetzt nicht mehr so sein, wenn man jetzt da einen Knochenbruch hat, dass man damit jetzt so sofort sagen wir mal, aus seinem häuslichen Umfeld dann ins Pflegeheim und möglicherweise da zeitlebens verbleiben muss, dass dieser Weg so vorgegeben ist, sondern dass man wirklich auch wieder eben, und da haben wir die Möglichkeiten über die Akutgeriatrie und die geriatrische Rehabilitation dann wieder in das häusliche Umfeld zu kommen und warum auch nicht wieder, sagen wir, sportlich aktiv zu sein in gewissem Maße.
Sie haben jetzt schon die Akutgeriatrie und die geriatrische Reha angesprochen. Wie schaut da konkret die Zusammenarbeit aus?
Ja gut, wenn wir einen Patienten haben, dann werden, also der mit seiner Fraktur versorgt werden muss, eine Verletzung halt hat, die operationswürdig war, dann wenn die Versorgung durchgeführt ist und wir sehen, es gibt da kein Problem in der unmittelbaren Zeit nach der Operation, dann haben wir sofort Kontakt auch mit Ruppolding und die Frau Rusel-Bleck ist hier auch zweimal in der Woche hier und sieht diese Patienten und wir vereinbaren dann, wenn das von unserer Seite her kein Problem mehr darstellt, schnell die Möglichkeit der Weiterbehandlung in der Akutgeriatrie. Und das ist für uns also eine wichtige Angelegenheit. Also wir wissen, also der Patient ist dann auch so nachversorgt, wie wir das haben wollen dazu. Und da ist auch die weitere Behandlung auch gewährleistet. Und es ist das gleiche Team. Und Patienten werden dann auch noch zusätzlich durch Mitarbeiter der Unfallchirurgie mitgesehen in Ruppolding, sodass halt da also eine Einheit besteht. Und wer das hat, der ist gut dran.
Kann ich mir vorstellen, also auch in der Altersmedizin ist man hier bei der Klinik in Südostbayern AG sehr gut aufgestellt. Ich habe gelesen, dass Sie auch Mitglied der AG Alterstraumatologie der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie sind. Was heißt das denn?
Ja, speziell die Behandlung des verletzten alten Patienten hat sich halt in den letzten Jahren halt so entwickelt, dass man da spezielle Erfahrungen braucht, spezielle Versorgungsmöglichkeiten. Und man trifft sich halt in einer Arbeitsgemeinschaft eben im Rahmen der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie speziell mit dem Thema und spezielle Verletzungen, spezielle Behandlungsmöglichkeiten, die halt auf den alten Patienten ausgerichtet sind. Und man tauscht sich aus und man sieht natürlich dann die Erfahrungen der einzelnen Kliniken, die über Deutschland verteilt sind. Und das ist nur im Sinne letztendlich unseres Patienten, dass Erfahrungen aus verschiedenen Kliniken dann gebündelt und gesammelt werden und dann halt zu einer Verfahrensform zusammengeführt werden und letztendlich das für alle dann gelten sollte, dass man bestimmte Verletzungen und Erkrankungen halt so dann nach diesem in Anführungszeichen Kochrezept weiterversorgt.
Mit zunehmendem Alter nehmen einige körperliche und geistige Leistungen ab, zum Beispiel die Muskelkraft, das Seh- und Hörvermögen, das Reaktionsvermögen und die Koordination. Dadurch fällt es älteren Menschen schwerer, in bestimmten Situationen schnell und angemessen zu reagieren. Zudem können Krankheiten das Sturzrisiko erhöhen. Genau mit diesem Thema haben wir uns heute im Medizintalk beschäftigt. Es ist um das Thema Altersmedizin gegangen, also um die Art und Weise, wie ältere Menschen nach einem Unfall oder bei einer Erkrankung bei der Heimischen Klinik Südostbayern AG behandelt werden. Meine Gäste waren der Chefarzt der Inneren Abteilung und der Akutgeriatrie in Ruhpolding, Dr. Herbert Bruckmeier, die leitende Ärztin der geriatrischen Reha in Trostberg und der Akutgeriatrie in Ruhpolding, Dr. Marianne Gerusel-Bleck, und der Chefarzt der Unfallchirurgie am Klinikum Traunstein, Professor Dr. Rupert Kettal. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Gespräche. Mir bleibt noch der Hinweis auf die Homepage der Kliniken Südostbayern AG. Dort können Sie sich die gesamte Sendung nochmal anhören bzw. runterladen. Das war's von mir. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut.